Lass und ich machen uns jeweils Gedanken über so Themen am Sonntag. Welche Bibeltexte könnten wir mit euch betrachten? Und so haben wir uns Gedanken gemacht über dieses Jahr und auch über dieses Jahr hinaus. Jetzt starten wir so eine Reihe, man könnte sie umschreiben, die Schönheit der Gemeinde. Oder auch die Gemeinde, die Hoffnung für die Welt oder hier konkret für Obalden. Dann im Herbst werden wir das Leben von Hiob betrachten, einige Gottesdienste zu diesem spannenden Leben, was dort abgelaufen ist. Da gibt es viele Fragen und auch Antworten. Und dann in der Adventszeit eine Adventsserie, die passend ist zu dieser Zeit. Und dann im nächsten Jahr werden wir mit einer Reihe starten, so die Bibel im Überblick, Gottes Geschichte mit uns. Einmal so der ganze Bogen spannen, wie Gott eine Geschichte schreibt, wie da ein roter Faden in der Bibel ist. Das sind so die Themen, die uns zurzeit bewegen und an denen wir an der Arbeit sind. Keine Angst, ich wecke damit niemand auf, der eingeschlafen ist mit diesen beiden Stäben. Aber vielleicht kann ich dann etwas illustrieren. Am Sommer hat man vielleicht ein bisschen von der Wärme etwas müderen Kopf und dann ist es gut, wenn man wenigstens ein Bild mit nach Hause nehmen kann. Ja, wir dürfen heute in zwei Wochen in Willisau eine Tauffeier haben an der Luthern. Dieser Bach, wir beten, dass er genügend Wasser hat, aber auch nicht zu viel Wasser, genau das richtige Maß. Es lassen sich aus dieser Gruppe von Willisau 7 Personen taufen an diesem Sonntag, einige wirklich frisch im Glauben, gerade frisch geboren zum Teil durch Jesus. Und ja, das sind Menschen, die haben eine persönliche Entscheidung für Jesus getroffen, ganz individuell. Das ist etwas, das niemand für mich stellvertretend tun kann. Zum Glauben kommen an Jesus, wie es dreimal in der Bibel steht, wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Wir müssen diesen Namen selber persönlich anrufen. Der Mensch ist eigentlich, wenn er so einfach unterwegs ist in seinem Leben, unterwegs in einer Sackgasse. Und wer fährt schon in eine Sackgasse, wenn er an ein Ziel kommen will? Also wenn man auf eine Reise startet, fährt man doch nicht im eigenen Quartier in die nächste Sackgasse. Man genau weiß, da geht es nicht mehr weiter. Aber der Mensch ist unterwegs in einer Sackgasse. Er verfehlt das Ziel, das Gott ihm gesetzt hat, eine Gemeinschaft mit ihm zu haben, dass der Mensch einmal zur Erfüllung kommt, all seiner Wünsche und seiner Sehnsucht, dieser Ort der Vollkommenheit. Das ist das Ziel, das Gott gesetzt hat. Und der Mensch, getrennt von Gott, ist unterwegs in seinem Leben in einer Sackgasse, er erreicht dieses Ziel nicht. Und deshalb starb Jesus am Kreuz. Er trug unsere Schuld. Und wenn wir zum Glauben an Jesus kommen, ihn anrufen als den Retter, als der, der Schuld vergibt, der diese Verbindung zu Gott wiederherstellt, werden wir gereinigt. Und wir dürfen unterwegs sein zu einem ganz fantastischen Ziel. Und das ist eine individuelle Entscheidung, die ich persönlich für mich treffe. Und ich lebe dann diese Beziehung zu Jesus. Sie ist etwas Lebendiges, nicht einfach etwas, das eben andere für mich getroffen haben oder entschieden haben und ich eigentlich dann irgendeinmal im Himmel bin und ganz erstaunt bin, dass ich jetzt da im Himmel bin. Wer ist das da? Jesus, steht auf meinem Ausweis, ich bin Christ. Habe ich gar nicht so bewusst wahrgenommen in meinem Leben. Nein, so ist es nicht. Mit Jesus unterwegs sein, das ist etwas Lebendiges. Aber jetzt kommt das ganz große Plus. Und das ist das Thema von heute. Wer mit Jesus unterwegs ist, muss nicht allein mit Jesus unterwegs sein. Ich werde eingebunden in ein Miteinander mit anderen Christen, mit anderen Menschen, die Jesus auch kennen. Es gibt auf dieser Welt ein Volk Gottes. Ein Volk Gottes. Und ich blende jetzt zwei, drei Texte ein aus dem Epheserbrief, so aus dem Zusammenhang, wo Paulus einfach durch eine Eingebung Gottes ganz tief in den Heilsplan Gottes hineinsieht und wahrnimmt, Gott hat etwas Neues angefangen durch Jesus, das es bis jetzt nicht gab. Also ganz tiefe Gedanken. Und hier dieser erste Gedanke ist, denn Christus selbst brachte Frieden zwischen den Juden und den Menschen aus den anderen Völkern, indem er uns zu einem einzigen Volk vereinte oder eins machte. Also Paulus war ein Jude, die ersten Christen waren alles Juden. Er war ein Jude, er hatte das Verständnis vor seiner Begegnung mit Jesus, dass es nur ein Volk gibt, das sind die Juden, die alle anderen sind ausgeschlossen, die Heiden sind weg, die haben keinen Anteil. Und jetzt diese neue Offenbarung durch Jesus, kam dieses Neue, dass Menschen aus den nicht-jüdischen Völkern und aus den Juden zum Glauben an Jesus kommen und die bilden nun ein Volk. Es gibt nur ein Volk Gottes. Das ist die Gemeinde Jesu. Also das müssen wir schon ganz klar hören, weil das wird heute schon ein Teil einfach immer wieder vermischt oder verwischt, dass man das nicht mehr so klar sieht. Ich blende jetzt einen zweiten Text ein und bei diesem bleiben wir einfach mal etwas stehen. Also durch ihn, damit ist Jesus gemeint, wird der ganze Körper, also die Gemeinde, zu einer Einheit. Jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei, sodass der ganze Körper, also die Gemeinde, gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Man muss sehen, das waren ganz revolutionäre Gedanken, die Paulus hier schreibt. Juden und Menschen aus anderen Völkern, Heiden genannt, bilden zusammen ein neues Volk, das Volk Gottes, das mit Jesus unterwegs ist. Paulus sagt in diesem Zusammenhang, da war eine Feindschaft, da war eine Mauer, die konnten sich einander nicht vertragen, das ging nicht. Und jetzt macht Jesus etwas total Unmögliches möglich, dass hier eine neue Einheit entsteht. Das Volk Gottes, genannt die Herausgerufenen. Vielleicht habt ihr diesen Begriff schon einmal gehört, Ekklesia, einfach so wurden die genannt. Das sind die Herausgerufenen, herausgerufen aus der Sünde, aus der Ferne von Gott in die Gemeinschaft mit diesem lebendigen Gott hinein. Also ein Volk Gottes. In diesem Sinn war die Schweiz nie Volk Gottes. Ganz ehrlich, das ist eine christliche Fassade, die immer mehr abfällt, aber Volk Gottes, von der Bibel her gesehen, sicher nie. Und jetzt ist die Frage, wie hat sich dann Jesus dieses Miteinander vorgestellt? Ganz konkret, wenn hier steht, jede Aufgabe zum Wachstum des Anderen, also nicht jetzt nur einfach für mein Wachstum, sondern ich trage dazu bei, dass der andere, der mit mir, mit Jesus unterwegs ist, auch im Glauben wachsen darf, bewahrt bleibt. Wenn wir nach dem Evangelium dann die Bibel weiterlesen, dann fängt die Geschichte der Gemeinde Jesu an. Pfingsten, der Start, und dann lesen wir die Apostelgeschichte und dann das ganze Neue Testament. Und das Neue Testament ist voll von der Gemeinde Jesu, von diesen herausgerufen, wie sich das Gott vorstellt, wie die unterwegs sind, was da gilt und was da nicht gilt. Also in der Apostelgeschichte lesen wir, dass da Menschen, die aus einer Stadt zum Glauben kommen oder aus einer Region, sich örtlich zu einer Gemeinde, zu einer Gemeinschaft zusammengefunden haben. Also sie waren eine ganz verbindliche Einheit an einem Ort, in einer Region. Da haben wir viele Namen, die in der Bibel auftauchen, von Ephesus über Lystra und so weiter. An all diesen Orten gab es solche christliche Einheiten, solche Menschen, die mit Jesus unterwegs waren. Und die haben nun zusammengefunden, ganz konkret. Also das ist der Plan Gottes. Ich sage es einmal ganz plump, dass ein Mensch, der mit Jesus unterwegs ist, sich einer örtlichen Gemeinde verbindlich anschließt. Ich werde das jetzt dann noch ausführen, aber das ist Gottes, ich sage, genialer Plan. Das ist ein ganz guter Gedanke und Gott hat sich dabei etwas gedacht. Und nicht einfach so, ja, also, er möchte es. Das ist eigentlich für einen Menschen, der mit Jesus unterwegs ist, nicht freiwillig. So, naja, wenn man will, kann man das. Wenn man nicht will, geht es auch ohne. Vielleicht geht es ohne auch ein bisschen besser. Nein, es ist Gottes Wille, örtliche Gemeinde. Spannend ist noch, diese Gemeinden hatten keinen heiligen Ort. Also das war im Alten Testament war ein heiliger Ort. Das war der Tempel mit dem Allerheiligsten, der Bundeslade. Das war ganz klar, da durfte man nicht einfach betreten, so war ein heiliger Ort. Und jetzt ist es spannend, im Neuen Testament, diese Menschen hatten keine heiligen Orte. Die kamen zusammen, die hatten auch keine heiligen Gegenstände. Irgendwie, die jetzt ganz besonders heilig waren, mit denen man besonders behutsam umgehen musste oder die ja besonders irgendwo geehrt wurden, das finden wir im Neuen Testament überhaupt nicht. Das ist das Neue. Wisst ihr, was in der Gemeinde Jesu heilig ist? Die Menschen. Die Menschen. Wie oft steht in der Bibel, dass die Gläubigen als Heilige angesprochen werden? Heilig ist Gott geweiht. Schlicht und einfach. Menschen, die sich Gott geweiht haben, die Gott zur Verfügung stehen. Deshalb, es ist viel einfacher zu sagen, dieser Gegenstand ist heilig, oder? Als ein Leben zu führen, das dieser Stellung entspricht. Aber das ist die Herausforderung. Also, dass das Neue wirklich verstanden wird und praktiziert wird, hat Gott eine unglaublich drastische Maßnahme ergriffen. Wisst ihr was? Er ließ das Heiligste der Juden total zerstören. Boah. Ich denke, oh. Der Tempel 70 nach Christus wurde vollkommen abgetragen, bis zum letzten Stein. Da hat Gott ein Zeichen gesetzt, gesagt, liebe Leute, es ist eine neue Heilszeit angebrochen. Das Alte gilt jetzt nicht mehr, da ist etwas Neues. Ein Volk durch gläubige Juden und durch gläubige Heiden gebildet, gesammelt in einer örtlichen Gemeinde. Und jetzt weiß ich natürlich, also die örtliche Gemeinde, dass es gibt so leider so viele Menschen, die sagen, es geht auch ohne. Und ich werde immer wieder damit konfrontiert. Und dann, ich sage euch einfach jetzt ein paar Argumente. Ich so im Gespräch dann das formuliere. Ich habe auf meinem Handy ein gutes App, das Konkordanz-App, und da kann man einen Begriff eingeben und da gebe ich zum Beispiel Gemeinden in Mehrzahl ein. Und dann erscheinen im Neuen Testament 36 Stellen, wo Gemeinden in Mehrzahl vorkommt. Also nicht die weltweite Gemeinde, sondern die örtliche Gemeinde. 36 Mal kann man eigentlich nicht übersehen. Das Neue Testament von der örtlichen Gemeinde spricht. Dann, in den Gemeinden wurden Älteste eingesetzt. Also Paulus kam zum Beispiel Apostelgeschichte 14, nachdem er Gemeinden gegründet hat, in Derbe, Lystra und so weiter, kam er dann zurück in diese noch junge, ganz junge Gemeinde und dann heißt es, dass er, ich lese es einmal wörtlich, Apostelgeschichte 14, 23, Und sie setzt in jeder Gemeinde Ältesten ein, beteten und fasteten und befahren sie dem Herrn, an dem sie nun glaubten. Also das war ein ganz heiliger Akt, aber das war in einer örtlichen Gemeinde und das hat er in jedem Ort gemacht. Die Gemeinden Älteste eingesetzt, also er hat, die Leitung war nicht einfach irgendwie für alles verantwortlich und für nichts, sondern für eine örtliche Gemeinde und wusste, wer dazugehört, wer sich hier verbindlich angeschlossen hat. Also das spricht schon für die örtliche Gemeinde. Dann lesen wir Anweisungen an Timotheus, 1. Timotheus 5. Was ist zu tun, wenn so ein Ältester, ein Gemeindeleiter versagt? Wie geht man vor? Das kann man nur in einer örtlichen Gemeinde regeln. Das, wo man weiß, wer dazugehört, wer, für wen die verantwortlich sind, wenn das geregelt ist. Dann ist da von Listen, von, also Witwen, man eine Liste macht für Witfrauen, die man besonders umsorgen muss oder für sie sorgen muss und so. Also das macht nur in einer örtlichen Gemeinde Sinn, also weltweite Gemeinde, das geht nicht auf. Also die, da, wenn ich das einfach sehe, dann kann ich fast aus der Haut fahren. Wenn man örtliche Gemeinde im Neuen Testament nicht sieht, Abendmahl, wenn ihr zusammenkommt, ja, die kommen zusammen. Man kann nun örtlich zusammenkommen. Die kamen zusammen, die wussten, wir gehören an diesem Ort, wie zum Beispiel in Korinth, zusammen. Dann ist viel von diesem Zusammenkommen die Rede. Hebräerbrief, vielleicht eine der, ich sage einmal, krassesten Stellen, die sagt, und verlasst nicht eure Versammlung, wie einige zu tun pflegen. Also die merkten, einige kommen nicht mehr. Das ist nur in einer verbindlichen Gemeinschaft möglich, dass man das merkt. Geistliche Gaben wie hier machen nur in einer örtlichen Gemeinde Sinn, einander dienen, die ganze Liste, 1. Korinther 12. Die Sendschreiben in der Offenbarung sind an örtliche Gemeinden gerichtet, die mit Namen genannt werden und der Schreiber nimmt Bezug auf ihre örtliche Begebenheit kann man ganz gut nachweisen. Also das war nicht einfach so Fantasiegebilde, sondern das waren Gemeinden in Ephesus und wo die auch waren, örtliche Gemeinden. Also die Apostel haben auf ihren Missionsreisen ihre Tätigkeit Gemeinde gegründet. Mit Diakonen, Männern und Frauen in der Leitung, spezielle Dienste. Du fragst dich jetzt, ja, wenn das so klar ist, wo ist dann das Plus? Ich habe den Eindruck, ja, weiß nicht so recht. Vielleicht tönt das einiges doch ein bisschen negativ. Ich sehe ein ganz großes Plus. Jesus will mich geistlich fördern und reifen lassen in der Gemeinschaft mit anderen Christen. Das ist ein Riesenvorteil. Also wer nach Wachstum im Glauben strebt, der kann das nicht allein, wie hier in diesem Text. Wachstum der anderen, der trägt den anderen bei und wenn ich Teil bin, darf ich selber davon profitieren. Und jetzt, ich möchte dieses Plus einfach noch einmal unterstreichen, etwas, das mich schon sehr bewegt hat. Dass Gott verbindliche Gemeinschaft als etwas ganz Schönes ansieht. Ihr wisst ja, Plus, das steht schon für irgendwo mehr, oder? Wir kennen das irgendwie, es gibt ein Gerät, das heißt so und so, und dann gibt es noch ein Modell, das heißt so und so, Plus, oder kann noch etwas mehr, oder irgendwo ein Büchseninhalt, Plus, oder ist noch ein bisschen mehr drin. Also das löst bei uns schon ein bisschen gute Gefühle aus, oder das, ja, das ist gut, das ist wirklich gut, Plus ist gut. Und ich zeige euch jetzt einen Text, der hat mich einfach bewegt. Gemeinde ist aus Gottes Sicht nicht Last, sondern Geschenk. Das darfst du ruhig verinnerlichen. Ich bin allen mega, mega dankbar, die seit Jahren das so leben. Durch alle Schwierigkeiten, alle Krisen, Gemeinde ist für mich ein Geschenk. Und ich trage dazu bei, dass die Gemeinde leben darf. Und jetzt dieser Text. Wieder auf Epheserbrief, Kapitel 5, 29. Paulus hat das Kapitel abgeschlossen, wo er den ganzen Plan, dieses Neue der Gemeinde, diese eine Gemeinde, die da jetzt in örtlichen Gemeinden zusammenkommt, abgeschlossen hat und kommt auf die Ehe zu sprechen. Völlig anderes Thema, oder? Und erstaunt man, spricht über die Ehe, ein längerer Text, und dann in diesem Ehetext baut er sein Anliegen ein, die Gemeinde. Er kann es nicht lassen. Also wirklich, es ist ein wunderschöner Text, der über die Ehe spricht, wie kaum ein anderer, am zugleich über die Gemeinde. Und ich greife hier nur ein Gedanke heraus aus diesem Text. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Das steht so, oder? Man tut sich selbst etwas Gutes. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst. Wir hassen uns nicht, wir zerstören uns nicht, sondern eben wir pflegen uns, wir möchten die Gesundheit erhalten, wir schauen zu uns. Und jetzt kommt dieser Gedanke, sondern er nährt und pflegt es, wie auch Christus die Gemeinde. Also Jesus nährt und pflegt die Gemeinde. Das tönt ganz schön. Für mich tönt das enorm schön. Boah. Jesus ist in der Gemeinde gegenwärtig und er nährt und pflegt seine Gemeinde. Er beschenkt sie. Das ist das ganz große Plus. Oder anders formuliert: ich werde durch die Gemeinde gesegnet. Da fließt der Segen Gottes hinein und ich darf an diesem Segen teilhaben. Also so verstehe ich diesen Text. Jesus denkt einfach gemeindemäßig. Und ich darf jetzt brauche ich einen Begriff. Mitglied sein. Paulus denkt ja hier auch, wenn er über Gemeinde schreibt, oft mit dem Bild des Körpers, oder? Und wir sehen, einer unterstützt den anderen, den Körper. Ich weiß nicht, was das bei dir auslöst im Blick auf Gemeinde. Mitglied. Denkst du vereinsmäßig vielleicht? Vielleicht negative Erfahrungen gemacht. Wisst ihr, was das heißt? Meine Glieder hier, die sind Mitglied. Ein Mitglied meines Körpers. Das ist für dieses Glied ein Riesenvorteil. Das gibt ihm letztlich seine Bestimmung. Das gibt ihm seine Funktionstüchtigkeit. Was ist eine Hand ohne Fortsetzung der anderen Glieder? Undenkbar. Niemals darf meine Hand sagen, ich bin kein Mitglied mehr des Körpers. Ich will autonom leben. Dankeschön. Nicht ein schöner Gedanke. Also Mitglied, das ist eigentlich ein biblischer Begriff, der ganz schön gefühlt wird. Durch die Gemeinde werde ich beschenkt, ich werde gepflegt, ich werde genährt, ich werde bewahrt. Tobias wird dann, wenn diese Serie Fortsetzung findet, das vertiefen. Da gäbe es noch viel zu sagen. Ich reiße es nur einfach an. Es ist Gottes Idee, eine örtliche Gemeinde. Es ist eine geniale Idee. Und jeder Tag ohne örtliche Gemeinde gelebt, ist ein Tag, an dem ich mich gegen den Willen Gottes stelle. Manchmal frage ich mich, ich kämpfe seit Jahrzehnten für die Gemeinde Jesu. Es ist nicht immer einfach. Mit Krisen, mit Enttäuschungen. Und ich denke manchmal, wie kann man ohne Gemeinde leben? Ist das, was Paulus sagt, dass am Ende nur Holz, Heu und Stroh vorhanden ist, man gerettet ist, aber da verbrennt eigentlich das Entscheidende? Irgendwo ist das ja zu finden, also das ist so. Ich möchte doch noch etwas sagen, wir hier als FEG Obwalden, wir verstehen uns als örtliche Gemeinde. und sind als Verein organisiert. Braucht es das? Manche schnöden über die Vereinsform. Ich möchte einmal sagen, es gibt viele Länder, da würden sich die Christen sehnen nach den Zuständen, die wir hier haben. Diese Freiheit, dass wir uns in dieser Form sogar äußerlich organisieren dürfen, vom Gesetz geschützt. Die keine Form finden, rechtliche Form, weil es keine Gesetze gibt. Oder sogar alles verboten ist, die sich im Verborgenen treffen müssen, alles versteckt treffen müssen. Wisst ihr, die Vereinsform, ich bin eigentlich dankbar dafür. Ich sage das jetzt mal ganz offen, weil das dazu gehört, weil die Vereinsform, so wie wir das in der Schweiz kennen, schränkt uns in nirgendwo ein in der biblischen Umsetzung von Gemeindeleben. Ich weiß ja nicht, an welchem Punkt wir eine Einschränkung haben von diesem Recht her. Zweitens, sie bewahrt uns, dass nur eine schmale Führungsschicht plötzlich einfach alles an sich reißt. Und niemand kann etwas dagegen tun. Boah, geht nicht, oder? Wie will man? Und sie bewahrt uns vor Verdächtigungen, es herrsche eine finanzielle Intransparenz. Weil eine Gemeinde braucht auch Finanzen. Das war schon im Neuen Testament so. Also als eine Geldsammlung war, hat Paulus gesagt, es braucht zwei Leute, die diese Sammlung überbringen. Nicht einer, zwei. Kontrolle, also Vertrauen. Und ich denke an ein Gespräch, da kam eine Frau zum Glauben. Und dann kam ihr Bruder auf sie zu und der hat sie total fertig gemacht. Und hat immer aber nur den finanziellen Aspekt. Er hat gesagt, du bist so dumm, du gibst dieser Gruppe Geld und ich kann dir garantieren, da gibt es einen oberer Guru und der hat ein dickes Auto und eine Villa und du hast keine Ahnung und so. Und dann kam sie zu mir mit dieser Not, eben so frisch im Glauben, habe ich gesagt, weißt du, wir sind ein Verein, du kannst ihm unsere Jahresrechnung zeigen mit dem Revisorenbericht. Das hat sie getan. Und die waren entwaffnet. Die waren entwaffnet. Jeder Rappen wird hier ausgewiesen. Wie in jedem anderen Verein. Da ist nichts versteckt, dass das irgendwo abfließt heimlich und so. Also von daher in aller Unvollkommenheit einer Gemeinde, einer örtlichen Gemeinde. Ich denke, ja, es braucht die Gemeinde. Gott sieht es als ganz großes Plus in deinem Leben. Und ich wünsche mir diese Sicht immer wieder neu, dass ich das auch so sehe. Ich denke, ja, er liebt die Gemeinde. Er möchte mich durch die Gemeinde segnen. Und jetzt deute ich noch ein drittes Zeichen an. Das werden wir dann auch noch vertiefen, aber es ist ein Plus. Und jetzt, aus diesem Pluszeichen kann man sie auch so hinhalten, oder? Multiplikation, Vermehrung. Es ist Gottes Gedanke, dass durch die örtlichen Gemeinde das Evangelium an diesem Ort, in dieser Region weitergeht, sich die Christen multiplizieren und sogar neue Gemeinden entstehen. Das Evangelium wäre untergegangen, wenn im ersten Jahrhundert nicht örtliche Gemeinden gegründet worden wären. Das wäre einfach irgendwie wieder versandet. Und deshalb, es ist Gottes Idee. Das ist die örtliche Gemeinde, ist so ein kluger Gedanke. Ich sage einmal, ich reiße das nur an. Der Teufel das auch missbraucht für die Irrlehren. Es gibt so viele schräge Ideen und kuriose Menschen, die irgendetwas im Umlauf setzen, Irrlehren, falsche Meinungen. Aber irgendwie, das versandet dann plötzlich. Das hört man davor und noch, ist wieder alles vorbei. Wenn sie aber eine Organisation gründen, wenn sie sich örtlich organisieren, ganz konkret, dann überlebt so eine Institution, auch wenn sie eine Irrlehre verbreitet, viele, viele Generationen. Ihr könnt diesen Gedanken weiterdenken, was das bedeutet. Aber es ist Gottes Idee, die einfach missbraucht wird, weil sie so gut ist. So gut, dass sie missbraucht wird. Ein letzter Gedanke. Im Zentrum von Gottes Heilshandeln steht seine Gemeinde. Also wir sehen diese Welt hier, die Wirtschaft, die Politik, all das und denken, boah, das und wir sind da so als kleine Minderheit unterwegs, hat Jesus schon vorausgesagt. Aber im Zentrum von Gottes Geschichtsschreibung, von Gottes Plan steht seine Gemeinde und der Rest ist nur Rahmen. Den braucht es auch. Aber das ist nur Hilfswerkzeug. Also wenn ich das so sage, ist mein Lieblingstext und mit dem schließe ich ab. Gottes Absicht war, dass die Mächte und Gewalten im Himmel durch seine Gemeinde den Reichtum und die Weisheit, seine Weisheit erkennen. Ach, durch die Gemeinde illustriert Gott seine Genialität, seine Weisheit. Durch uns, stell dir vor, ist das möglich? Es war sein unabänderlicher Plan. Das hat Gott geplant. Und die Wirtschaft, die Politik, das ist der Rahmen. Aber das ist nicht das Bild. Ein Bild braucht einen Rahmen, oder? Aber der Rahmen ist nicht das Wertvolle. Er kostet im Verhältnis zum Beispiel zu diesem Bild vom Anker, kostet der Rahmen, das ist wie nichts, oder? Gegenüber dem Bild, dem Wert des Bildes. Das hat wahrscheinlich, ich weiß nicht, nenne keine Zahl. Bin nicht Kunsthändler. Aber so ist, wir denken manchmal, ja, die Gemeinde ist so ein Nebenschauplatz von aber die großen Dinge laufen in dieser Welt. Da sind die großen Herrscher und die großen Firmen mit dem Verwaltungsrat und da läuft das Entscheidende für diese Welt und wir sind nur so. Und das ist eine falsche Sicht. Der Schöpfer Himmels und Erde, der uns das Leben geschenkt hat, der das geplant hat und der das zum Abschluss bringt, hat ein Hauptinteresse. Und das ist seine Gemeinde. Und diese Welt besteht nur, weil es seine Gemeinde gibt. Boah, muss man schon ein bisschen verinnerlichen, oder? Wir sind Teil dieses Rahmens, ihr habt einen Beruf oder wie auch immer, ein Teil, Politik und was auch immer, ist alles gut. Ich bin auch Teil davon, von diesem Rahmen. Aber das ist nicht das Eigentliche im Leben. Das Bleibende, das Ewige ist seine Gemeinde. Und jetzt darf ich Bild sein, nicht nur Rahmen, sondern Bild. Ihr seht, da brauchen wir geöffnete Augen durch den Heiligen Geist. Gehen wieder in den Alltag, oder? Und dann kommen die Medien und dann wird uns der Rahmen vorgemacht, oder? Boah, der Rahmen. Aber der Rahmen kann sich ändern, der passt manchmal passt er nicht. Ich habe jetzt zum Beispiel den Eindruck, für dieses Bild passt der Rahmen nicht, würde ich jetzt einen anderen Rahmen nehmen, ein bisschen flippiger zum Beispiel oder irgendwo so etwas. Der Rahmen kann sich ändern, aber das Entscheidende ist das Bild. Und deshalb, das ist ein großes Plus, du darfst Teil sein von diesem unvergänglichen Handeln Gottes, das er jetzt schreibt durch seine örtliche Gemeinde. Er hält das Evangelium in dieser Welt. Geh nicht unter, weil es Gemeinden gibt. Gemeinden, die Missionare aussenden, Gemeinden, die Missionswerke finanzieren. Denkt ihr, ja, es gibt ja doch alles, aber die letztlich alle ziehen ihre Ressourcen zum größten Teil aus Gemeinden. Es ist die Gemeinde. Ja, die Gemeinde ist natürlich umkämpft, das leuchtet uns sofort ein, oder? Da geht's ab. Und das wird auch ein Thema sein, dann die umkämpfte Gemeinde. Aber bleiben wir einmal stehen bei diesem Bild. Jesus, der uns aus der Sackgasse führt, durch sein Erlösungswerk. Wir sind dankbar für das Kreuz. Und dann kommt das große, wirklich Plus. Ich darf eingebunden sein mit anderen Christen, in eine verbindliche Nachfolge. Jesus will dich durch die Gemeinde segnen. Die Gemeinde darf sich multiplizieren. Gott hat eine Vision für seine Gemeinde. Wir haben sie manchmal verloren. aber Gott hat sie. Amen. Ja, wir stimmen noch einmal in zwei Lieder, unser Vater und dann, denn du bist gut. Er ist wirklich gut.